Wir lassen uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Mit einem Wort von Paulus aus dem 2. Korintherbrief begrüße ich Sie ganz herzlich hier zum Gottesdienst. Es ist eine überschaubare Runde, ich finde das schön, weil ich habe wirklich jetzt allen Leuten einzeln in die Augen schauen, was nicht möglich ist, wenn es jetzt 100 Leute sind. Also ich sehe Ihnen hier jetzt dunkle Augen. Und bei Ihnen sind es auch ein bisschen dunkel. Wir summen miteinander das Lied mit, wo der Thomas uns spielen tut, und zwar das Lied Nummer 8. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen und ich will erzählen von allen seinen Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Wenn es möglich ist, bitte ich aufzustehen zum Gebet. Wir beten mit Wort von Martin Luther. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und meine Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht über mich gewinne. Amen. Lesung steht im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4, Vers 7 bis 18. Und ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle ausgesucht. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Weil wir zu Jesus gehören, sind wir unser Leben lang ständig dem Tod ausgeliefert, aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Uns bringt der Dienst für Jesus andauernd in Todesgefahr, euch dagegen hat er neues Leben gebracht. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Es ist derselbe Geist, der auch den Peter in der Heiligen Schrift erfüllte, als er sagte, ich vertraute auf Gott, deshalb redete ich. Weil wir also an Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Wir wissen, Gott, der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch. Denn je mehr Menschen das Geschenk der Gnade Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Danke sehr. Entschuldigung. Hast du Zeit? Komm doch einmal rüber, ich mache uns einen Kaffee, ruft mir Judith zu, die Nachbarin von gegenüber. 10 Minuten später sitzen wir in der Kirche, in der Küche, und unterhalten uns. Für uns beide eine kleine Pause im bewegten Alltag. Wobei Judiths Tage immer viel bewegter waren als meine. Sie ist Sportlehrerin, hat eine eigene Fitnessschule und läuft jedes Jahr mindestens einen Marathon, am liebsten im Bergland oder in großen Städten. Vor einigen Wochen jedoch geht sie mit Verdauungsproblemen zum Arzt und erfährt ziemlich plötzlich, dass sie an Krebs erkrankt ist. Die Verdauungsprobleme sind durch Metastasen in den inneren Organen entstanden. Nachdem der Schock über den abrupten Stopp ihrer bisherigen Lebensaufgaben etwas verklungen ist, trifft sie Entscheidungen. Sie spricht offen mit ihrer Familie und ihren wichtigen Freunden über ihre Krankheit und ihre Angst. Sie gibt die Fitnessschule auf, denn die Ärzte haben zu einem anderen Umgang mit ihren Kräften geraten. Sie gestaltet das ehemalige Zimmer ihres erwachsenen Kindes zu einem eigenen Rückzugsraum für sich um, ein Luxus, der sie selbst erstaunt und über den sie sich täglich freut. Und eines fällt mir seither besonders auf. Sie kann so klar sagen, was sie möchte und was nicht. Oder besser, was ihr gut tut und was nicht. Meist geht sie gefasst in die anlaufenden Termine in der Uniklinik, in die Voruntersuchungen, in die Strahlentherapie, die bald durch Chemotherapie abgelöst wird. Sie weiß, dass es Einbrüche geben wird, körperliche Einschränkungen und auch Schmerzen. Aber auch, dass sie gut versorgt wird und seelische Unterstützung zu Hause und durch den Freundeskreis bekommt. Darüber reden wir, wenn wir zusammensitzen und miteinander Kaffee trinken. Aber auch über alles Mögliche, was zum Alltag gehört. Rezepte, das Fernsehprogramm von gestern, Politik oder der neueste Roman von T.C. Boyle, eine Leidenschaft, die wir beide teilen. Ich erlebe etwas in unseren Begegnungen, das ich in vielen Gesprächen mit Patienten in den Kliniken oder Bewohnerinnen in den Altersheimen und auch in meiner eigenen Erfahrung wiederfinde. Die Erkenntnis, dass Krankheit zum Leben gehört, oder allgemeiner, die Erkenntnis, dass Leiden zum Leben gehört. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn eigentlich lautet die unbewusste Fantasie unserer Gesellschaft, man muss bis ins hohe Alter fit und gesund sein, alles andere ist ein schreckliches, ungerechtes, katastrophales Unglück. Dabei ist es klar, Menschen werden krank, Menschen werden alt, Menschen scheitern, Menschen müssen sterben. Eine Ärztin sagte mir einmal, die Idee, das Leben könnte leicht sein, ist ein verhängnisvoller Mythos. Die Frage, die diesen Mythos aufnimmt und die ich häufig gestellt bekomme, wenn ich als Pfarrer mit Menschen spreche, ist die nach dem Warum. Manchmal tritt mir diese Frage wütend entgegen, manchmal resigniert, abgeklärt oder auch nachdenklich. Warum lässt Gott zu, dass ich krank bin, wo ich doch noch so viele Pläne habe? Warum finde ich keinen Partner, obwohl ich mir solche Mühe gebe? Warum ist mein Kind behindert, wo es doch nichts Böses im Leben getan hat? Diese Warum-Frage ist verständlich. Ich habe schon oft überlegt, dass sie uns vielleicht angeboren ist, weil wir denkende Wesen sind, die sich mit ihrem Schicksal bewusst auseinandersetzen können. Da drängt sich diese Frage nach dem Warum einfach auf, besonders in Krisenzeiten. Und die Antworten darauf werden nicht von mir als Theologen erwartet, sondern mein Gegenüber findet die Antwort in der Regel selber. Seit ich das erlebt habe, kann ich nicht mehr an Gott glauben, den gibt es nicht. Oder ich muss etwas getan haben, dass mir das als Strafe Gottes geschickt wird. Auch gehört habe ich, das Leben ist kein Rummelmarkt. Es gehört zum Menschen, Gutes und Schwieriges zu erleben. Da musst du einfach durch. Wenn ich nicht so impulsiv reagiert hätte, wäre mir das nicht passiert. Oder Gott will mich prüfen und wenn ich die Prüfung bestehe, wird es mir besser gehen. Früher haben sich die Menschen sogar damit getröstet, hier auf Erden ist das Jammertal, aber nach dem Tod werde ich im Paradies sein. Das sind alles so Antworten. Und alle Antworten erscheinen vorläufig, fragmentarisch, zerbrechlich, wie eine schwankende Brücke über einen reißenden Fluss. Unser Bibeltext heute findet zu einer weiteren Antwort. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Da reden Menschen, die in sich Widerstandskraft spüren, die überleben wollen. Resilienz, so nennen es die Psychologen. Woher nehmen diese Christen diese Resilienz? Paulus sagt, Gott hat es in unseren Herzen hell werden lassen. Wir sollten erkennen, es ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Und dieser Christus ist ein Mensch mit einem schwachen, verletzlichen, zerbrechlichen Körper, dem Schmerzen zugefügt werden, der leiden muss, der stirbt, wie wir manchmal im Leben und sicher am Ende des Lebens. Aber Gott bleibt nicht tot, er steht auf. Darin zeigt er seine Kraft und die gibt er weiter an die, die glauben. Das Licht oder die Kraft oder die Herrlichkeit Gottes, die uns Mut macht und die Widerstandskraft aktiviert. Ein Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Denn nur in und mit unserem vergänglichen und verletzlichen Körper können wir diesen Schatz auch spüren. Manchmal spüren wir die Ohnmacht, manchmal spüren wir die Wut, manchmal spüren wir die Angst, manchmal spüren wir die Stärke, manchmal spüren wir die Zuversicht. Und manchmal alles gleichzeitig, so dass wir nicht wissen, wo oben und unten ist. In den Augenblicken danach aber ist es deutlich, ich habe überlebt, ich habe die Krise durchstanden, weil Gott es überlebt hat. Ich habe meine Schwäche überlebt, meine Zweifel, meine Panik. Ich bin nicht untergegangen. Ich musste nicht zurückschlagen. Ich schaue auf Christus, der weiß und kennt, was ich erlebe. Sowohl den verzweifelten Schrei am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als auch das sich überspülen lassen von der Wirklichkeit in deine Hände, Vater, übergebe ich meinen Geist. Ich atme weiter. Keep breathing. Weiteratmen. Gott lebt. Er zeigt seine Verletzungen, um uns zu zeigen, dass er unsere Verletzungen kennt. Und er lebt mit uns. Ein Schatz, wenn wir ihn als solchen zu nehmen wissen, in zerbrechlichen Gefäßen, die wir dementsprechend vorsichtig behandeln müssen. Ich finde, meiner Nachbarin Judith gelingt das sehr gut. Vielleicht, weil sie ihrem Körper schon immer mehr große Aufmerksamkeit gewidmet hat und ihn gut kennt. Jetzt lernt sie seine Grenzen anders kennen als auf den letzten Kilometern eines Marathonlaufs. Sie respektiert ihren Körper und zwingt ihm nichts auf, weil sie im Vergleich mit anderen Menschen gut abschneiden möchte. Die Frage nach dem Warum interessiert sie nicht mehr so sehr. Sie weiß, dass Vergleiche zu anderen nichts bringen, nichts für sie selbst. Aber dass sie nicht nur aus Krankheit besteht, sondern es auch viel Gesundes in ihr gibt. Leben, das sich lohnt und Freude macht. Da ist sie sicher. Judith bittet ihre Freunde darum, für sie zu beten. Sie weiß, dass ihre Kraft zum großen Teil von Gott kommt und dass sie ein Schatz in zerbrechlichen Gefäßen ist. Und ich tue das gerne. Ich bete für sie und für mich und für alle, die es brauchen und wollen. Und die Kunst besteht darin, das Leben in die Hand Gottes zu legen. Amen. Dank Thomas für den Messias, den er gespielt hat. Sie haben sie gekannt. Ich komme zu den Mitteilungen. Ich fange an mit den Abkündigungen. Letzte Woche kirchlich bestattet wurde, ist Christian Wernhardt. Er ist geboren am 8. August 1963. Er hat hier in Binningen gewohnt und ist im 58. Lebensjahr verstorben. Und Peter Heinemann, er ist geboren am 30. August 1935, auch wohnhaft gewesen hier in Binningen. Er ist verstorben im 86. Lebensjahr. Ihr Leben ist jetzt in Gottes Hand. Ich komme zu den Veranstaltungen. Es sind sehr bewegte Veranstaltungen. Das eine ist Walk and Talk, jetzt am Montag. Und das andere ist Walk In, also am Mittwoch ab der 16:30 ist dort die Kirche Bottmingen offen und Tom Mühre wird euch in Empfang nehmen. Die Kollekte ist bestimmt für den Notfallfonds von Corona, also von Brot für alle. In der Pandemie leiden immer mehr Leute an Hunger und kämpfen ums Überleben. Viele sind darauf angewiesen, dass sie täglich ihr Geld verdienen müssen, um Essen zu kaufen. Und sehr viele haben keinen Job mehr, um sich über Wasser zu halten. Und wenn sie so ein bisschen durchs Dorf oder durch die Stadt laufen, man sieht immer mehr Leute, die darauf angewiesen sind, dass sie Essen bekommen. Also das ist zum Beispiel im Zwinglihaus, wo sie Essen verteilen tun. Vom Backwaren-Outlet oder vom, was gibt es alles für Hilfswerke, die Essen verteilen. Tischlein deck dich, genau. Und so weiter. Also es gibt immer mehr Leute, die das Geld nicht mehr haben, um sich das Essen zu leisten. Ich möchte Ihnen die Kollekte sehr ans Herz legen. Wenn es möglich ist, bitte ich, sich zu erheben zu einer Stille, zum gemeinsamen Unser Vater, zum Segenslied und zum Segen. Gott, ich befehle mich, meinen Leib und meine Seele und alles in deine Hand. Wir bitten dich, behüte uns. Gemeinsam beten wir mit diesen Worten, wie sie uns Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unseren Ausgang segne Gott, unseren Eingang gleichermaßen, segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen. Segne uns mit selgem Sterben und mach uns zu Himmelserden. Geht in der Kraft, die euch gegeben ist, einfach, leichtfüßig, zart. Haltet Ausschau nach der Liebe. Gottes Geist geleite euch. Amen. Musik.